Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.
So, wir sind schon einmal durch die ganze Welt gereist in der letzten Folge. Schön, dass ihr jetzt wieder mit dabei seid und das Thema Reisen begleitet uns noch so ein bisschen. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass Reisen das Bewusstsein erweitern können, dass man neue Dinge kennenlernt, neue Perspektiven gewinnt, dass es auch glücklich machen kann, das Reisen, und schön ist für den Kopf. Jetzt schauen wir mal, was Reisen mit dem Körper so machen kann, wie man vielleicht gesünder wird durchs Reisen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Jeder kennt sicherlich Ayurveda, ne, so von der Massage oder von irgendwelchen Kursen, was auch immer. Aber da steckt ja doch ein bisschen mehr hinter, als mal eben zu einer Massage zu gehen und sich für eine Stunde durchkneten zu lassen oder was auch immer. Und da bist du ja eigentlich die Beste, die das so ein bisschen erklären könnte, was eigentlich Ayurveda ist und dass es eben nicht nur eine Massage ist, sondern dass es ein bisschen länger dauert, ne?
Ja, genau. Also ich habe ein paar Ayurveda-Reisen bisher gemacht, eher aus dem Kontext von Yoga heraus. Also das erste Mal bin ich ins Kaivalya-Dharma-Institut nach Indien gefahren. Das ist die Tradition, in der ich ausgebildet worden bin, weil die 1925 in Indien die erste Yogaschule war, die Pranayama-Techniken erforscht haben und wissenschaftlich begleitet haben. Das fand ich irgendwie toll. Und in diesem Ort wollte ich unbedingt mal so eine Ayurveda-Kur machen. Und da war das eben schon so, was, nur 4 Wochen Zeit? Na, das ist viel zu kurz, so ungefähr. Echt? Der Arzt. So, ne? Und wie so, ja, aber 4 Wochen macht doch sonst keiner, so ungefähr. Und die Inder selber, die da hinkommen, die kommen eine Woche. Ja? Mhm. Also die kommen zwar jedes Jahr eine Woche häufig, aber die haben gar nicht so viel Urlaub. So, und auf jeden Fall, und dann sagten, da ist mir so bewusst geworden, wie anstrengend diese Panchakarma-Kur, diese Entgiftungskur auch ist, ja, und die Bedeutung, dass das nicht nur eine körperliche Reinigung ist, sondern dass ja die mentale Reinigung auch damit einhergeht, da ist mir völlig klar geworden, warum die sagen, mindestens 6 Wochen bitte, besser 8 für eine Panchakarma-Kur und danach Zeit für die Integration. Ja? Also nur wer in unserer Gesellschaft kann sich denn sowas erlauben? Also das sind ja die wenigsten. Ne? Mhm. Also dann habe ich gedacht, ja, toller Ansatz für uns Wester oder vielleicht gar nicht, also für alle vielleicht, die arbeiten, also gar nicht so einfach realisierbar. Ja? Mhm. Naja, und ich glaube eben, dass dieses Ayurveda, also das gesunde Leben, ja, die Lehre von dem gesunden Leben so toll ist von der Idee her mit den Doshas, also mit diesen Typen, die wir so sind. Und das ist aber eine östliche Idee, ja. Und ich bin immer so oder auch bei der tibetischen Medizin ist das ja ähnlich, wenn wir diese Kräuter nehmen oder chinesische TCM, traditionelle chinesische Medizin, so. Das sind ja Kräuter, die sind ja nicht unbedingt von hier. Und ich finde es immer wirklich besser, so regional im Grunde genommen, so voll ökomäßig, die Pflanzen zu nehmen, die in unserer Umgebung wachsen, weil das ist das gleiche Klima, das ist so eine ähnliche Luft, das ist also so, dass ich glaube, dass das für den Körper selber letztendlich echt gesünder ist, das zu als heilende Energie zu führen, was vor Ort auch da ist, wo wir leben. Ja?
So. Und Ayurveda ist im Prinzip den Körper freimachen von Giftstoffen, von allem, was so belastet. Kann man das so verstehen? Oder was,
also das
was
ist bei Ayurveda? Der Panchakarma-Kur ist das so, das ist eine Entgiftungskur, aber Ayurveda geht darum, dass du bewusster in der Art und Weise mit dir umgehst, was deinen Körper angeht, was deine Nahrung angeht.
Also eher Lebenseinstellung als wirklich so eine Kur von einer Woche, sondern das ist wirklich was Langfristiges.
Eine Massage oder sowas, sondern das ist eine Lebensgrundlage, wo man der folgt letztendlich dieser Richtung. Ja. Und da ist Yoga eben ein sehr großer Anteil dabei.
Ah, okay. Wie hast du das denn erlebt davor? Du hast ja gerade gesagt, wie nur 4 Wochen?
Ja, also die waren schon ein bisschen überrascht. Der Arzt dann so, was, nur 4 Wochen? Und dann habe ich so gelacht irgendwie. Und das war, ich fand das ganz toll, aber mein Mann, der hat damals wirklich so gelitten, weil der hat ganz viel Kaffee immer getrunken. Und der war die erste Woche so richtig bedüdelt, ja. Also der hatte ja dann Kaffeeentzug, da gibt es nur so einen Kräutertee und dann kriegst du für dein Dosha das richtige Essen mit bestimmten Ölen eingemengt und damit der Darm anfängt langsam sich zu entleeren und so weiter. Die ganzen Giftstoffe werden rausgeholt und du kriegst ganz bestimmte Öle für deinen Körpertyp und deine Krankheiten oder deine Disbalancen vielleicht eher. Und das wird dann überall immer verteilt. Jeden Tag wirst du ja massiert und sowas und machst dann eben auch bestimmte Yoga-Übungen, ja, und Atemtechniken. Und der war richtig fertig und der hat in diesen Wochen, ich glaube, nur so Doku machen können. Der konnte, glaube ich, nicht wirklich ein Buch lesen, weil er so bräsig war im Kopf, weil er so, also das hat ihn selbst auch geschockt, ja, so dieses, und danach hat der sich total verändert und leicht gefühlt und viel gesünder und hat jeden Tag Yoga gemacht. Das war so toll, ja. Also das hat ihn richtig geflasht damals, das war toll. Und bei mir war das jetzt vielleicht auch dadurch, dass ich ja viel mehr Yoga-Praxis-Erfahrung hatte oder vielleicht auch gar nicht so süchtig da nach irgend so einem Mittel war oder so. Das hat jetzt nicht so massiv für mich gewirkt. Also was ich aber gemerkt habe, ich habe ja so Gelenkthemen und das hat meinen Gelenken so unglaublich gut getan. Dieses Essen und diese Wärme und diese regelmäßige Massage, das hat mir ja ganz viel Weichheit zurückgegeben. So.
Wie viel Ayurveda hast du heute noch in deinem Leben? Also Yoga, klar,
ja, machst genau. du noch? Ja, ich achte schon darauf, was ich esse. Also ich bin ja jetzt, ich war eine Zeit lang jetzt vegan, habe das mal ausprobiert, aber jetzt bin ich gerade wieder vegetarisch. Manchmal esse ich ja auch Fisch wieder, habe ich ja alles Jahre gar nicht. Damals war ich, glaube ich, sehr strikt, also was so Ernährung angeht.
Wie kam das, dass du jetzt vom Vegan wieder weg bist?
Ich mag, weil ich Essstörungen hatte als Pubertierende, also Bulimie, ist das bei mir immer nicht so ungefährlich, wenn ich so ganz legitim, also so ganz begrenzt werde, was Essen angeht. Das stresst mich. Und alles, was so Strenge ist dann oder so ein Maß halten mit einem Muss, ja, so, okay, da reagiert, ja, jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so stark, aber so, da bin ich achtsam im Umgang, weil ich merke, ich will diesen Druck nicht in mein System einladen.
Okay.
Ja, und das war jetzt wichtig, weil ich so eine Darmgeschichte hatte. Ich hatte mal Parasiten geholt in Indien und war ziemlich krank geworden im Darm, weil es nicht erkannt war lange Zeit und so weiter. Und da hat mir ein Gastroenterologe aus Mexiko sehr geholfen, das jetzt mit einer anderen Diagnostik also wieder hinzubekommen. Und ja, jetzt deshalb musste ich eben auch wieder so eine bestimmte Art zu essen einführen. Und das habe ich dann auch ganz brav gemacht. Da kann ich schon Disziplin aufbringen. Aber jetzt ist es eben wieder besser nach anderthalb Jahren. Und deshalb möchte ich jetzt wieder eher auch weiter mein Essvermögen ausdehnen sozusagen. Ja, so war das.
Ja,
aber ich glaube, dass das sehr gut ist, bewusster zu essen, also so das zu spüren überhaupt, was dir gut tut. Wie ist das denn bei dir? Bist du bewusst, also du bist berufstätig?
Ja, ich glaube, ich esse echt schlecht. Also ich esse das, worauf ich Lust habe, schon, aber nicht regelmäßig, weil ich habe zum Beispiel Frühschicht eine Woche und dann fange ich um 4.30 Uhr an zu arbeiten. Und da ist es halt so, ich werde wach und fang an zu arbeiten, so nach dem Motto. Da ist nicht viel Zeit zwischen. Na klar, fertig machen und alles, was dazugehört, aber nur das Nötigste. Und dann bin ich auf der Arbeit und dann irgendwann fällt mir ein, oh, ich muss jetzt irgendwas mal frühstücken. Und da geht's schon los. Ach, guck mal, hier habe ich noch eben Müsli-Riegel und hier vielleicht noch ein halbes Brötchen. Und dann ist aber schon 8 Uhr und ich habe irgendwie 3,5 Stunden gar nichts gegessen. Dann Mittagessen, ja, ist auch nur klein, weil ich will dann schnell schlafen gehen und ein bisschen Schlaf nachholen. Also ich bin echt ein schlechter Esser. Habe mir aber auch schon mehrfach vorgenommen, mal wirklich darauf zu achten, mir vielleicht Frühstück vorzubereiten für den nächsten Tag. Aber ich bin dann nicht diszipliniert genug. Also ich kriege das nicht in mein aktuelles Leben integriert.
Ja.
Ich weiß nicht warum. Irgendwas hindert mich daran. Und
ein Teil von dir ist
da
eben nicht diszipliniert.
Also ich habe jetzt, sag ich mal, ich bin jetzt nicht übergewichtig, aber tendenziell würde ich schon gerne ein paar mehr Kilos drauf haben, so, um einfach ein paar mehr Reserven zu haben, ne, um mich ein bisschen wacher zu fühlen, ein bisschen oder nicht so schnell müde zu werden. Ja, also da würde ich schon gerne mehr tun für meine Ernährung, aber ja, irgendwie fällt das dann bei mir doch hinten rüber.
Und wenn du das isst, was du besonders gerne isst, isst du dann mit mehr Lustgefühl und mehr Genuss?
Ja, schon.
Also, weil das ist ja häufig der Fall, ne? Dass wir, wenn wir was gerne essen, und häufig sind aber die Sachen, die wir gerne essen, so Chips, Schokolade, so eben Sachen, die uns gar nicht so gut tun. Ne? Und wie ist das denn bei dir? Hast du da so ein ungutes Essverhalten, was jetzt so viel Süßes, viel Zucker, viel Fett oder so? Oder wie,
also
wie
tendenziell Zucker schon, also weil ich gerne abends nochmal irgendwie Süßigkeiten esse. Ah, ja. Jetzt ne, so, sag ich mal, Weingummis oder sowas. Mhm. Ich esse jetzt aber auch nicht übermäßig viel davon. Also das muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht süchtig nach irgendwas. Das ist vielleicht auch so ein Grund, dass ich sage, okay, ich muss jetzt nicht grundsätzlich ganz viel an meiner Ernährung ändern, weil ich nicht von irgendwas abhängig bin. Mhm. Wäre das so, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst gesagt, okay, jetzt reiß dich zusammen und jetzt sieh zu, dass du von dieser Sucht wegkommst und stell wirklich alles um. So ist es jetzt alles in Ordnung. Also ich bin nicht untergewichtig, bin ich irgendwie krank oder so, dass ich auf die Ernährung achten müsste, sondern es ist eher so ein Antrieb von mir zu sagen, okay, ich möchte vielleicht ein paar Kilos mehr haben und könnte mal was tun, muss aber auch nicht. Und das, bei mir ist es immer so, nee, ich brauche dann schon so einen kleinen Tritt in den Hintern, damit ich dann wirklich auch was durchziehe, zumindest was das angeht. Ne? Also das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz integriert bekommen. Also es ist aber auch nicht so, dass ich mir selbst da Druck mache. Also wenn es gut ist und wenn ich mir das vornehme und durchziehe, dann fühle ich mich auch besser. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht ganz schlecht, wenn ich es nicht mache. Das ist so ein bisschen das Ding. Also ja, vielleicht hilft mir da aber tatsächlich auch mal irgendwann eine Reise, um zu sehen, tatsächlich wie Ayurveda oder sowas helfen kann. Und selbst wenn man nur ein kleines Stück davon mitnimmt in sein Leben, dann hat man schon ein bisschen was gewonnen.
Also ich esse seitdem ja immer so gerne Porridge. Das habe ich vorher, als ich in England mal war, ein paar Monate, da habe ich das gar nicht gerne gegessen. Mhm. Aber da, seitdem ich da Ayurveda gemacht habe, esse ich ja dreimal am Tag gern warm. Mhm. Und wenn ich warm esse, dann geht es mir immer viel besser, als wenn ich so Brot oder so esse. Ja? Und das habe ich sehr bewusst jetzt, wenn ich zu wenig Warmes esse, dann geht es mir nicht so gut. So stimmungsmäßig auch. Also ich fühle mich so genährt von warmem Essen. Ein kaltes Essen kann das nicht so gut.
Ja, Stimmung ist auch ein Thema, das stimmt. Also wenn ich jetzt wenig esse oder spät frühstücke, dann merke ich schon, wieso der Körper langsam nachlässt, Unkonzentriertheit. Ja, und dann werde ich, wenn ich merke, ich werde unkonzentriert, werde ich ungeduldig, werde ich, nervös, werde ich auch schlecht gelaunt dadurch. Das heißt, das macht schon viel mit mir. Ja, also auch, ne? Also
und das ist ein ganz großer Teil vom Ayurveda, also dieses, wie ernähren wir uns, was tun wir uns dann auch mentales, reines, gutes, was holen wir da in unser Leben, in unseren Geist, was lesen wir, womit beschäftigen wir uns, ja. So, das ist ein Lebenskonzept, wenn du so willst, und Yoga ist eben da ein ganz großer Anteil, und da geht es ja auch darum, wie wir uns mit uns selbst verhalten, wie wir uns anderen gegenüber verhalten, Yamas und Niyamas nennt man das, also die 10 Gebote der Christen sind vielleicht so bei uns die Yamas und Niyamas ja so ein bisschen, und das ist, und dann kommen erst die Asanas im Yoga, so dass diese Reisen, die gesund machen oder die uns in die Gesundheit führen möchten, das sind ja auch oft Reisen, die uns Raum schenken für überhaupt Wahrnehmungsprozesse, was tut denn meiner Gesundheit gut? Und wenn du das im Alltag zum Beispiel schon spürst, dass du dann irgendwann so unterzuckert bist, ja, dass du irgendwas in dich reinstopfst, damit du überhaupt ein bisschen aus diesem, damit du wieder Zuckerzufuhr hast, das ist so, ja, ist ja schon voll grenzüberschreitend, ja, so, und da eben zu sagen, aha, okay, das möchte ich gar nicht mehr, ich möchte anders mit mir umgehen können, das ist dann wieder diese bewusste Arbeit, aha, bin ich so gesund, dass ich diese Selbstfürsorge schaffe? Und du sagst, nee, ich schaffe das nicht. Was, und da ist interessant, das ist ein Teil von dir, schafft das nicht. Ja? Andere Teile wissen sehr genau, hey, super, ja, das esse ich total gerne, das tut mir gut. Und ein anderer Teil sagt, nee, jetzt doch nicht schnibbeln für morgen, nee, will ich nicht, jetzt will ich. So, und was macht der stattdessen für dich, ja? Der macht das ja nicht, diese Teile in uns, die sind ja nicht böse oder alle per se gegen uns, im Gegenteil, die wollen dann vielleicht, dass du den Film zu Ende guckst oder dass du die Weingummis noch genießen kannst mit deiner Frau an der Seite oder irgendwie so, verstehst du so? Die sorgen halt für eine andere Stimmung, die gerade dann vielleicht wichtiger ist als dieses ich bereite mich jetzt für den nächsten Tag schon vor. Vielleicht willst du noch im Jetzt sein, oder dieser Teil für dich möchte noch im Jetzt sein und das jetzt genießen oder so.
Ja, ja, das ist so. Also kann ich mir sehr gut vorstellen und ich ertappe mich da gerade auch, weil ne, dann ist es eben, boah, nee, jetzt noch da irgendwie 10 Minuten in der Küche stehen, nee, mach dir morgen einfach schnell ein Brot und dann nimm's mit. Und ja. Nee, also eigentlich, das sind nur 10 Minuten. Mhm. Ne? Und selbst wenn du den Film zu Ende guckst, die 10 Minuten hast du dann auch noch.
Ja, ja, das ist ja nicht die Zeit. Das ist nicht, also bei Prokrastination ist das ja nicht die Zeit, die uns fehlt, sondern was wird gerade in eine andere Wertung geschoben, ja? Also was hat gerade mehr Wert? Und wenn du das wahrnimmst, dann ist das oft was, was gar nicht so wertvoll ist.
Ja.
Also, und das ist eben diese Verhaltensänderung und dann zu genießen, zu sagen, boah, wie lecker ist das denn? Und ich fühle mich den ganzen Tag viel wohler, wenn ich jetzt ein bisschen Paprika mitnehme und Gurke und Möhre und so und kann da immer mal rumknabbern zu meinem Brot vielleicht, ne? Und bin aber viel genährter. Und das ist eben dann diese neue Erfahrung, immer üben, ja, und dann eben zu spüren, ja, das ist viel besser für mich. Und dann hört es ja auch langsam auf mit der Prokrastination und mit diesem Ausweichen von den Teilen, ja. Wenn die halt nicht so streng behandelt werden, da achte ich immer sehr drauf in meiner Begleitung beim Coaching, dass das nicht so tabuisiert wird, was dieser Teil für dich will. Weil der will auch was Gutes auf seine Art und Weise. Die ist vielleicht nicht besonders klasse, ja, aber irgendwie gehört das halt noch zu dir. Ja? Und das eben rauszufinden, was möchte dieser Teil denn eigentlich für dich erreichen? Und was befürchtet er, könnte passieren, wenn du jetzt 10 Minuten schnibbeln gehst?
Ja. Spannend. Also ich bin hier schon mittendrin in der Coaching-Stunde. Vielen Dank für den kostenlosen Einblick hier gerade. Ja, also allein sich damit schon mal so gedanklich zu befassen, ist schon spannend. Und nochmal zu überlegen, boah, warum mache ich das eigentlich nicht? Also das ist jetzt so gerade das, was in mir die ganze Zeit hochkommt und denke, nein, es hindert mich eigentlich nichts. Es ist vielleicht dann eben der Moment und dann vergesse ich es wieder und dann denke ich mir am nächsten Morgen, boah, hätte mal gestern Abend noch was gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also vielleicht gucke ich mir Ayurveda auch nochmal an, nehme mir dann die 6 Wochen Zeit, wann auch immer das klappen soll. Aber wie du schon sagtest, man muss sich die Zeit dann einfach wahrscheinlich nehmen.
Ja.
Aber du hast ja auch noch auf deinen Reisen andere Dinge kennengelernt, andere, ja, wie sagt man, Methoden, sein Bewusstsein oder sein Körper anders zu reinigen oder wie auch immer man das nennen soll. Ne? Was hast du dann noch so erlebt? Ich glaube, Ayahuasca und sowas.
Ja, genau. Nee, ich war mal auf jeden Fall in Guatemala und Honduras und Belize und so in Mittelamerika und habe da einen Schamanen getroffen, der so ein Ritual durchgeführt hatte. Da sind wir beim Wandern irgendwie, haben wir das gesehen und sind dann da weiter weg, erstmal so respektvoll geblieben und dann hat er uns so ein bisschen eingeladen, ja. Und der hatte gesagt, sei dir deine eigene Droge. Und das hat mich damals total beschäftigt, weil ich war damals in Berlin und da waren viele Leute, die gekokst haben, die gekifft sowieso, aber auch viel getrunken und so. Und ich habe halt keine harten Drogenerfahrungen, ja. Und da dachte ich, aha, was meint der denn so damit, ne? So irgendwie sei dir deine eigene Droge und so. Und mittlerweile kriege ich ganz viel mit. In der Yoga-Szene sind so Ayahuasca-Reisen total angesagt und auch gerade im Coaching und Selbsterfahrung. Und jetzt nimmt es eben auch zu in der psychotherapeutischen Begleitung, dass so mit LSD geforscht wird, mit MDMA. Und um eben diesen Menschen, die so in Depressionen so festgefahren sind und da nicht alleine rauskommen, auch nicht durch Medikamente und so, dass die vielleicht mal einen angstfreien Zustand erleben können durch diese Drogenzufuhr. Und diese schamanische Art und Weise, damit umzugehen, so habe ich das erlebt, war so, dass die sehr lange einem eine Übung, eine Aufgabe geben, die muss man wochenlang machen, um einen vorzubereiten. Dann kriegt man die Zufuhr der Droge, ja, die Initiation. Und dann wird man begleitet bei dieser Reise. Und danach ist Zeit für Integration. Man geht nicht einfach sofort nach so einem Ayahuasca-Wochenende zack wieder in den Job zurück oder irgendwie so, ja. Sondern das ist wirklich auch ähnlich im Grunde genommen wie diese tiefe Ayurveda-Kur, die eine innere und äußere Reinigung ist, ja, und das ist ja mit den Psychopharmaka auch so oder Psychedelika auch so. Und das muss, glaube ich, sehr, sehr gut begleitet sein, Und ich merke so, dass in der Psychoszene jetzt auch so eine Veränderung, ich war ja in den 80er Jahren in Berlin, da hat man auch wild und gefährlich gelebt mit vielen Drogen. Und ich hatte damals einen Freund, der hat eben auch mit diesen Psychedelika gearbeitet in der Therapie. Und ich fand immer, dass der danach ein paar Tage so nicht richtig da war. Mhm. Ja? Und dann hat er immer gesagt, ja, das machen wir nur für vorgeburtliche Prozesse, um das nochmal rauszufinden und so weiter. Und dann kam aber letztendlich in den 2 Jahren, wo wir da viel Kontakt hatten, dass der fast immer, also immer öfter diese Reisen gemacht hat. Mhm. Ja, nicht mehr nur einmal, wie er anfangs dachte, sondern dann hat der Therapeut gesagt, ah ja, und da könnte man ja noch, und dann 3 Monate später wieder. Und nachher war das jeden Monat. Mhm. Und das finde ich gefährlich. Mhm. Ja, so.
Und dann das abhängig ich, macht? Oder?
Ja, genau. Also mental vielleicht. Also körperlich kann ich ja nicht ein... Also keine Ahnung, da weiß ich viel zu wenig drüber. Ich glaube, das ist das Geringste. Weiß ich aber nicht. Ich glaube eher, dass... also meine Erfahrung durch Meditation ist ja, dass ich ja durch bewusstes, egoloses Hineingleiten in so einen Übergang ins Allbewusstsein schichtweise etwas gelernt habe. Mhm. Nämlich eine Ichlosigkeit überhaupt auszuhalten. Denn was bin ich denn ohne mein Ich? Nichts. Hm. Da ist nichts mehr. Ja, so. Und das ist nur offene Weite. So, das ist erstmal überhaupt, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das ist ja nicht mehr haltend. Oder ja, das trägt natürlich auch, aber das ist eine andere Erfahrungsdimension. So. Und meine Seele hat halt über Jahrzehnte dafür gebraucht, ja, um diese Erfahrung zu machen, so, und das finde ich gesund. Und deshalb sind die spirituellen Wege in der Regel ja sehr langwierig, wenn man sie in die Tiefe geht, ja, so. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit solchen Mitteln arbeitet, dann glaube ich, dass die Seele ja plötzlich mit einer Ebene konfrontiert wird, wo sie vielleicht nicht darauf vorbereitet ist und das auch nicht halten kann. Und dann kommt eine Psychose. Das ist ja auch bekannt, wenn man halt Psychedelika schluckt. Also mit einem schlechten LSD-Trip kann man halt für immer krank werden. Ja? So. Und da würde ich mir oder wünsche ich mir irgendwie, irgendwas kontrahiert in mir, wenn dieses Thema auftaucht in Psychotherapiegruppen oder so. Weil ich denke, das muss sehr, sehr professionell begleitet werden, solche Prozesse. Und wenn Therapeuten dann sagen, ja, mit MDMA kann man super Fortschritte machen und dann ist das für vielleicht bestimmte Menschen geeignet, aber nicht für jeden, ja, der vielleicht depressive Tendenzen hat. Mhm. Und wenn das dann noch nicht mal gut begleitet wird, dann ist das für mich irgendwas, ist da nicht stimmig. Ja. Mhm. Und das ist eher so ein inneres Wahrnehmen. Also das ist nicht gesund. Gesund ist, wenn es auf eine Art und Weise geschieht, glaube ich, wo die Seele die Türen offen macht, die Tore öffnet, ja, die Bewusstseinstore öffnet.
Also im Prinzip versucht man die Barrieren, die die Seele über Jahrzehnte aufgebaut hat oder Jahre, um sich vor Dingen zu schützen, die versucht man aufzubrechen, um einfach nochmal eine neue Seite von sich kennenzulernen, beziehungsweise ja, einfach nochmal ein bisschen mehr Freiheit sozusagen.
Genau, Kaivalya, heißt das auch die große, also das ist die große Freiheit. Und ich würde halt nicht sagen, die Türen also aufzubrechen, sondern eben die Türen zu öffnen und zwar so behutsam, wie es geht.
Okay. Mhm.
Das ist ein Riesenunterschied. Und genau, das ist aber ein schönes Wording, weil ich glaube eben, dass so Drogen dann das Aufbrechen. Und das ist das, jetzt merke ich das gerade, wo du das gesagt hast, das ist das auch, was sich in mir irgendwie zusammenzieht. Das ist, glaube ich, nicht ungefährlich.
Die machen die Türen kaputt, die dann nicht mehr so schnell zu reparieren sind und immer wieder kommt dann jemand durch diese Tür, der dann nicht vielleicht durchgehen soll.
Noch so nicht vielleicht, genau, oder nie in diesem Leben oder wie auch immer, genau, ja. Und das ist das, wo ich Bedenken habe, dass damit vielleicht ein bisschen inflationär umgegangen werden könnte. Und nichtsdestotrotz finde ich das schön, wenn es Menschen hilft, die sonst überhaupt keinen Ausweg haben, mal eine neue Erfahrung zu machen. Ja? Mhm. Also eine angstfreie Welt überhaupt mal kennenzulernen. Und das ist ja auch das, was die meisten damit meinen, die in dem Bereich tätig sind und damit arbeiten. Mhm. Ja.
Hast du das damals selbst auch gemacht? Oder
nee,
nur?
Nee, ich habe da, wie gesagt, dieser Schamane guckte mich an und er sagte, sei dir deine eigene Droge. Und das habe ich total ernst genommen.
Ja.
Also ich habe viel Alkoholerfahrung und ich habe auch mal gekifft, aber das also in Maßen. Und ich habe aber so diese harten Drogen, ich war viel mit Leuten zusammen, die härtere Drogen genommen haben, Aber ich nicht. Also ich habe das irgendwie immer gespürt, das ist nichts für mich.
Ja. Also, nee, ja. Bis jetzt, toi toi toi, bin ich auch noch drum rumgekommen. Ja, ich habe es auch nicht vor. Ja, weil, also ich bin zum Glück, das sagte ich ja vorhin auch, nicht süchtig von vielen Dingen. Mhm. Also ich wüsste jetzt tatsächlich keine einzige Sucht, die ich bräuchte, also dass ich jeden Tag was davon bräuchte. Mhm. Also ich bin da auch echt froh drum, weil diese Abhängigkeit, ich versuche mich von jeder Abhängigkeit zu lösen. Ne? Ja, das ist, je weniger Abhängigkeit man in dem Sinne hat, desto besser, denke ich mir so. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch nicht so in diese Richtung komme. Ich wäre da jetzt, glaube ich, genauso wie du, würde es auch jetzt noch nicht mal groß ausprobieren wollen, weil ich die Notwendigkeit jetzt nicht sehe und eben vielleicht auch die Gefahren nicht einschätzen kann. Was passiert? Werde ich dann vielleicht süchtig? Will ich dann eben auch jede zweite Woche mal irgendwie meine Türen da öffnen? Aktuell brauche ich es halt nicht. Also wer weiß, was in 10, 20 Jahren ist, was man für eine Lebensphase hat oder wie auch immer, aber ich bin ganz froh, ohne durchzukommen. Ne? Mhm. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und auch, was du da so erlebt hast und auch die Menschen, die das da so praktizieren.
Ja, und mich würde auch interessieren, ob jemand von euch draußen so Erfahrung hat damit. Aber jetzt nicht Ayahuasca-Reise so in dem Sinne, sondern Erfahrung damit, mit dieser Auseinandersetzung hat. Mit dieser inneren Auseinandersetzung nehme ich eine Droge, um eine Erfahrung zu machen, die mich in eine Bewusstseinsebene bringt, die ich sonst nicht kennenlernen könnte. Und das mit einem vollen Bewusstsein, ja. Oder nehme ich eine Droge, weil ich irgendwie nicht weiterkomme in dieser Welt, so wie ich bin. Und alle schmeißen halt ihre Amphetamine und haben Spaß und das will ich auch haben. Also das ist ja eine ganz andere Erfahrung. Das interessiert mich jetzt nicht so, aber also wenn jemand wirklich so bewusste Erfahrung damit hat, das finde ich spannend, wenn ihr uns davon was erzählen mögt. Sehr, sehr gerne.
Ja, ihr könnt uns wie immer gerne schreiben an info@fu-om.de. Die Adresse habt ihr bald bestimmt schon auswendig gelernt. Und ja, wir sind schon wieder am Ende einer spannenden Folge. Also gerade so dieses Reisenthema finde ich ja natürlich auch super interessant, was man da so erlebt. Ne? Neue Perspektiven, neue Erkenntnisse, neues Wissen, was man da erlangt. Sehr spannend, hast du wieder sehr schön erzählt und ich bin gespannt auf das, was du das nächste Mal erzählen wirst, rund um Reisen, aber auch natürlich um ganz andere Dinge, die du so in deiner Arbeit und in deinem Leben so erfahren hast. Sehr schön.
Ja, vielen Dank.
Bis bald.
Und euch auch. Vielen Dank. Tschüss.
Menschenglück. Dein Podcast für Zufriedenheit und Glück. Mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.